Schönen Nachmittag zu einer Sendung der Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Herbert Rachowitz. Wir haben heute am Programm ein Gespräch mit Herrn Professor Rida Cenufi. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Tunis und hat in Wien einen Gastvortrag gehalten. Das Thema des Gastvortrags ist Entwicklungspolitik und der Vorrang der Grundfreiheiten, Rawls, Hart und Zen. Das ist wenn man in der Philosophie ein bisschen Bescheid weiß, gleich eine prominenten Reihe und macht neugierig darauf, welche Verhältnisse diese Prominenten zueinander haben, weil Zen ist doch immerhin ein Ökonom. Rawls ist einer der bekanntesten und einflussreichsten Theoretiker der praktischen Philosophie des 20., Anfang 21. Jahrhunderts. Aber als ob das nicht spannend genug wäre, gibt es sozusagen noch mehr Spannung dazu, nämlich bei der genaueren Beschreibung dessen, worum es da geht, findet sich in dem Abstract von dem Vortrag die Beschreibung, es geht um Entwicklungspolitik und nicht nur um Entwicklungspolitik, sondern auch um das Verhältnis von Entwicklungspolitik zu Menschenrechten. Menschenrechte sind, wie die Eingeweihten wissen, an dieser Stelle besonders heikel, weil die Debatte immer die ist, muss man auf die Menschenrechte verzichten, damit man erst entsprechende ökonomische Verhältnisse schaffen kann, auf denen die Menschenrechte dann aufsetzen können, oder ist es umgekehrt so, dass wir nicht verzichten sollten auf unsere Prinzipien? Ja, genau. Wie haben Sie diese Fragestellung begonnen?
Ja, das ist bestimmt also diese Frage. Mein Ausgangspunkt ist für diesen Vortrag ist eine Reflexion über wie eine Bilanz von der Unabhängigkeitsperiode. Wir feiern jetzt ungefähr 50 Jahre von Unabhängigkeit, und die These, die von den Regierenden während dieser ganzen Periode, die These, die sich durchsetzt hat, lautete folgendes: Die Entwicklungspolitik kann die Forderung nach Gerechtigkeit nur dann erfüllen, wenn die Priorität dem ökonomischen Wachstum vor den Menschenrechten und den Grundfreiheiten eingeräumt wird.
Das ist nach dem Brecht-Zitat, zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Das klingt ein bisschen
genau,
in dieser
genau, Art, ne? Genau. Es scheint also in diese Richtung
das
zu sein.
Das wäre die These, ja.
Und ja, und ich glaube, dass also hier Rawls hat wirklich etwas Wichtiges gesagt zu diesem Gebiet oder zu dieser Fragestellung. Rawls hat eine Theorie der Gerechtigkeit entwickelt, ausgearbeitet, und er hat vor allem, was wichtig für mich ist, er hat gesagt, dass sein Hauptziel ist, zu zeigen, dass die Grundfreiheiten sehr wichtig sind, zuerst entwickelten Länder, also er hat nur von entwickelten Ländern, die Basis ist die Matrize seiner Theorie, ist die US-amerikanische Gesellschaft, die amerikanische Gesellschaft. Und ich glaube, dass er also die These Vorrangs der Grundfreiheiten ist für ihn sehr wichtig. Und Zen.
Kann ich mal ja. Herr Rawls ein bisschen nachfragen? Das ist eine doch sehr deutliche Spezifizierung und Lokalisierung von dem, was Rawls macht, und steht in einem gewissen Widerspruch zu seiner Grundfigur, wenn ich sage, die Grundfigur ist, ist nämlich dieser Veil of Ignorance. Die Grundfigur ist, dass wir uns vorstellen, eine Gruppe von Menschen verhandelt über ihre rechtlichen und sozialen Zukunftsaussichten und sie wissen nicht, wo sie in der Gesellschaft zu stehen kommen. Das ist wiederum angesprochen auf Kant. Das geht zurück auf so einen großen Abstraktionsprozess, in dem man sagt, Gerechtigkeit kann man eigentlich nur richtig explizieren, wenn man abstrahiert von den jeweiligen einzelnen Befindlichkeiten. Darin wird eigentlich stehen, dass man nicht nur nicht weiß, ob man Doktor oder Müllabfuhrbeamter, Beamter ist schon österreichisch, aber ja, bei der Müllabfuhr beschäftigt ist, sondern man sollte eigentlich auch ausblenden, ob man aus Tunesien, aus Singapur oder aus den USA kommt. Jetzt ist Ihre Bemerkung aber die, das geht nicht so leicht, weil es wäre doch spezifisch auf die USA und auf die entwickelten Länder.
Ja, also das war so viele sagen, dass diese Theorie nur einen Sinn hat für die
entwickelten Länder,
weil die Basis seiner Theorie ist die amerikanische Gesellschaft. Aber wenn man gründlich liest, dieselbe These des Vorrangs der Grundfreiheiten verteidigt für alle Länder, die in einer angemessenen ökonomischen Situation sind. Also diese Länder, wo der Vorrang der Grundfreiheiten wichtig ist, müssen nicht hochentwickelt sein. Und das ist für mich wichtig.
Das ist wichtig. Das sind, glaube ich, zwei Bücher, nicht? Das eine ist Political Liberalism. Da hat er nicht reflektiert auf die gesamte globale Weltsituation. Und dann, wie hat das geheißen, The Law of Nations oder das spätere Buch? Wo es darum gegangen ist, dass ein wohlgeordnetes Government, also eine wohlgeordnete Regierung, die nicht den Prinzipien von Tocqueville und französischer Revolution entsprechen muss. Und in diesem Gesetz der Nationen kommen nun auch Wirtschaftssysteme und Sozialsysteme vor, die nicht dem US-amerikanischen Standard entsprechen. Und das ist jetzt der Punkt, wenn ich das recht verstehe, für die gilt auch der Vorrang der Menschenrechte.
Ja und nein. Was Sie gesagt haben, ist richtig, aber der Paradox vielleicht ist, dass die These, die ich jetzt interessant finde, wo er also, er hat in dem ersten Buch, also Theorie der Gerechtigkeit, schon die These verteidigt, dass der Vorrang der Freiheiten gilt für die Länder, die nicht hochentwickelt gilt. Und das ist sehr interessant. Er hat nicht diese These in dem anderen Buch. Und dieses Argument oder diese Tatsache zeigt, dass er schon in seiner Theorie schon, man kann finden, also eine These, die gilt also für unsere Länder zum Beispiel.
Also, wenn ich das rekonstruiere jetzt, es gibt drei wichtige Bücher von John Rawls. Das eine ist The Theory of Justice, das ist eine Theorie der Gerechtigkeit, das sehr früh, ausgesprochen prinzipiell, sozusagen noch sehr kantianisch, spekulativ, könnte man auch sagen. Man hat diesem Buch dann starke Gegenargumente entgegengestellt, vor allem im Hinblick auf Kommentarismus, im Hinblick darauf, dass man gesagt hat, Gerechtigkeit und praktische Philosophie insgesamt muss eingebettet werden in jeweilige gesellschaftliche Verhältnisse. Dem hat er in etwa nachgegeben in dem Political Liberalism, also politischer Liberalismus. Und das ist das Buch, wo das ein bisschen verloren gegangen ist. Ja. Die Rolle der nicht, also der Entwicklungsländer, der noch nicht entwickelten Länder, ist ein bisschen verloren gegangen, wegen der Fokussierung auf die USA auch. Und erst und im dritten Buch, das ist jetzt der Punkt, greift er wieder Sachen auf, die im ersten Buch schon da gewesen sind und wendet sich auf einen globaleren Zusammenhang hin.
Ja.
Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine.
Und die andere, Sie haben am Anfang von der Wichtigkeit von Rawls und Sie haben gesagt, wie kann man Hart, der Jurist ist, ein Positivist, der ein sehr bekannter und wichtiger Theoretiker in der Rechtswissenschaft ist, wie kann man also ein Rechtswissenschaftler und ein Wirtschaftswissenschaftler mit Rawls verbinden? Das ist also, was Rawls ist sehr wichtig, weil er eine große Auswirkung auf vielen Gebieten erzeugt oder gehabt. Und der Rechtsphilosoph, der Rechtstheoretiker Hart hat einen Artikel geschrieben, wo er die Hauptthese von Rawls kritisiert. Und zwar, dass die Hauptthese von Rawls ist, dass das Ziel einer Theorie der Gerechtigkeit ist, die Ausdehnung, ein umfassendes System der Grundfreiheiten ist. Und Hart ist also ein sehr guter Theoretiker und Rechtswissenschaftler. Und er hat sehr genau diese These, er hat Einwände, gute Einwände gegen diese These vorgebracht und er hat gezeigt, dass das stimmt nicht. Also für einen Rechtswissenschaftler, wenn es einen Streit gibt zwischen zum Beispiel Vertreter eines uneingeschränkten Eigentumsrechts gegenüber Vertreter einem allgemeinen oder kollektiv Eigentumsrecht. Dieser Streit kann der Gesetzgeber nur
entscheiden.
Ja. Wenn er eine Abwägung zwischen Freiheit und ökonomischen oder sozialen Elementen. Mhm. Und das heißt also, dass er nicht, sein Ziel ist nicht die Ausdehnung der Grundfreiheit. Ja. Und das war ein sehr, sehr kluges Argument gegen Rawls.
Ich würde mich an dieser Stelle interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt, Sie haben sehr früh auch über Kelsen geschrieben und das ist deswegen besonders bemerkenswert, weil es in Wien nicht viele Philosophen gibt, eigentlich einen, den ich kenne, der sich ein bisschen mit Kelsen beschäftigt hat, was also hier an diesem Institut, was einfach schade ist, dass wir Experten zu Kelsen im Ausland haben und hier nicht. Nun ist aber, also Kelsen läuft unter dem allgemeinen, sozusagen der Voreinschätzung, dass Kelsen auch nicht die Rawls'sche These vertreten hätte. Dass, also alles, was mit gegebenem Recht, mit einer Schlagwort jetzt Rechtspositivismus zusammenhängt, würde eigentlich auch eine Gegenbewegung gegen dieses anspruchsvolle, inhaltliche, expansive Rechtsmodell sein. Sehe ich das richtig?
Ich glaube, Kelsen würde nicht in die Richtung von Rawls, das ist klar, gehen. Aber Hart, der auch Positivist ist, hat ein bisschen Korrektiven oder zu den Kelsenschen Theorie mitgebracht. Und das ist also, man kann, was wichtig ist, dass ein Normativist wie und ein Philosoph wie Rawls nur mit Positivisten irgendwie gut diskutieren und argumentieren kann. Und das ist sehr wichtig, dass man zwei Theoretiker von zwei verschiedenen Schulen hat und dass sie miteinander sprechen. Und das ist was interessant in unserem Fach.
Und das hat ja jetzt schon sehr spannend geklungen. Also durch die Zitation von Hart haben Sie jetzt eine Situation erzeugt, in der dieses kantianisch anspruchsvolle Modell von Menschenrecht und Gerechtigkeit, die sich in einem gewissen normativen Sinn auch ausbreiten, gecheckt und kritisiert wird durch Wirtschaftsüberlegungen. Die wirkliche Rechtsprechung kann nicht anders als auch die Umgebungsbedingungen, sozial-ökonomischen Umgebungsbedingungen mit reinnehmen. Wie schaut dann dieser Konflikt aus? Weil das ist natürlich genau der Konflikt. Wann kann ich Menschenrechte einklagen? Unter welchen wirtschaftlichen Bedingungen muss das, ich sage es jetzt mal sehr provokant, wie hoch muss das Bruttonationalprodukt sein, damit ich Menschenrechte einklagen kann?
Also das ist genau der Punkt. Sen, der also sehr viel über Entwicklungsländer gearbeitet hat, hat gezeigt, dass die These, die eine wirtschaftliche Konzeption der Entwicklung, diese These ist falsch, also muss man kritisieren. Und er hat gezeigt, dass in Bengalen zum Beispiel, es gab eine Hungersnot in 1943. Und die Ursachen waren überhaupt nicht eine, wie man denkt, also dass es
eine
keine
Minderversorgung,
eine Minderversorgung,
sondern nur wenig Information.
Es gab ein hoher
Sozialprodukt.
Und viele Leute, die es war ein Krieg zwischen, es gab einen Krieg zwischen Japan und Indien, und die Leute, eine Gruppe, haben viel Geld verdient, weil sie in die Industrie, Kriegsindustrie gearbeitet haben. Und da eine Gruppe plötzlich sich bereichert hat, ist der Reis
im Preis gestiegen.
Ja, und dann konnten die Fischer, eine andere Gruppe, und die sehr wichtig, sehr groß ist, die Fischer konnten nicht mehr ihre Fische gegen Reis kaufen oder so. Ja. Und das ist dieses Problem, dieses Ungleichgewicht zwischen den Verkehrs les termes de l'échange, der Verkehrsbedingungen oder ja. so.
Tauschbedingungen.
Das ist die wirkliche Ursache. Und man sieht also, und er hat gezeigt, dass wenn man ein Wachstum hat, ökonomisches Wachstum hat, ohne Reformen, soziale Reformen macht, dann gibt es auch Probleme zum Beispiel und gibt es Behindernisse und so.
Also aus europäischer Sicht denkt man ja dann doch auch an 50 Jahre nach der Entkolonialisierung Afrika, wo es durchaus möglich scheint, dass also durch kluge Exportpolitik, durch Subventionen, durch Ausnutzung von Ölvorkommen und sowas, die Führungsschichte eines Landes reich wird, die Indikatoren, die wirtschaftlichen Indikatoren in einem bestimmten Sinn auch hochgehen. Aber die Bedingung dafür ist genau, dass die Mehrzahl der Bevölkerung arm bleibt und dass diese wirtschaftlichen Erfolge eigentlich täuschend sind, keine Nachhaltigkeit haben. Und die Idee wäre, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung verlangt geradezu eine politische Kultur der Regelung dieser Austauschbeziehungen auf der Basis von, jetzt würde man sagen, von Liberalismus.
Politischen Liberalismus. Das muss ganz klar sein. Also diese Unterschiede ist leider vor allem in unseren Ländern nicht gut verstanden. Also wenn ich zum Beispiel einen von politischen Liberalismus spricht mit den Studenten, sie glauben immer, dass ich jetzt den Kapitalismus verteidige und so weiter. Und die Großkonzerten und ja. so weiter. Und das hat überhaupt nichts mit wirtschaftliches.
Also da widerspreche ich jetzt. Ich sehe den Punkt, der ist komplett wichtig, aber so weitgehend, dass ich sagen würde, es hat überhaupt nichts zu tun, würde ich nicht. Das wäre schön. Also meine Antwort wäre, es wäre schön, wenn man den Menschenrechtsfreiheitsgedanken sauber isolieren könnte und trennen von dem Wirtschaftszusammenhang des Kapitalismus, sagen wir mal, und eines doch von der Tradition abgekoppelten, nach Gesetzen von Finanz- und Mehrwertproduktion laufenden Kapitalismus gehen würde. Weil, um es jetzt also aus der europäischen Erfahrung zu sagen, da das unglaublich erfolgreiche, aber auch sehr problematische Verfahren war ja das, dass unglaublich viel zerstört worden ist durch Kapitalismus. Es sind ja traditionelle Strukturen massiv zerstört worden. Die ganze Frage der Religion, die Frage von Umwelt, die Frage von Familienzusammenhängen, alles das ist zerstört worden. Und das ist nicht zerstört worden durch den Menschenrechtsliberalismus, sondern es ist zerstört worden durch die Wirtschaftsentwicklung. Und im Zusammenhang damit, dass diese Faktoren massiv geschädigt worden sind durch die Wirtschaftsentwicklung, hat auch der Menschenrechtsliberalismus diese Freiheit ein besseres Leben gehabt. Das ist zusammengegangen, weil sozusagen durch die Wirtschaftsentwicklung die traditionalen Mächte einfach auch geschwächt worden sind.
Ja, das stimmt, was Sie sagen, aber wir haben auch irgendwie das erlebt, zum Beispiel in Tunesien. Als wir unsere Unabhängigkeit gehabt, 1956 schon, da waren die Regierenden, also die Elite, die Macht gehabt hat, war liberal. Alle waren in Paris und sie haben dort studiert. Und Bourguiba, also der erste Präsident von Tunesien, hat alles getan, um die traditionellen Strukturen, sagen wir mal, zu schwächen und damit er also auf die individuelle auf die Individuen, die Individuen und nicht auf
Stämme, Clans.
Ja, diese Stämme und Clans waren zerstört. Und die ganze Kultur, die Bücher, die wir gelesen haben und so in der Schule, waren Bücher von Rousseau und so weiter. Und die Option, die ökonomische Option war die kapitalistische Option. Und so kann ich sagen, wir können jetzt, ich will jetzt nur sagen, dass Tunesien zum Beispiel jetzt von dieser Störung, dieser Zerstörung der traditionellen Kultur, sagen wir mal so, und diese kapitalistische Option profitieren jetzt.
Şükürler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye, karam içmeye, karam kavli karar ettim alıp kaçmaya, boşa kostaklanma, kostak değilsin karam, değilsin karam, aman aman değilsin, vay vay, vay vay. Çıkma pencereye, sülfün telenir, beyaz giyme eteklenir, kirlenir karam, kirlenir karam. Gitme meyhaneye, adın dilenir, boşa kostaklanma, kostak değilsin karam, değilsin karam, aman aman değilsin karam. Armudu dalında pazarıyla diyeyim, kaşına gözüne nazar eyledim karam, eyledim karam. 80 şeftaliye pazar eyledim, yanılmış da yüz almışım, bilemem karam, bilemem karam, aman aman bilemem karam, bilemem, Kaivai.
Kann ich mal da nachfragen, weil ich einfach interessiert bin und das spannend finde, wie hat diese Zerstörung stattgefunden? Auf einer politischen, also die Zerstörung der Machtstrukturen, der traditionellen Träger der Gesellschaft, sind diese, hängt das damit zusammen, dass eine Verfassung beschlossen worden ist? Hängt es damit zusammen, dass sich das Prinzip des Wahlmodus durchgesetzt hat, aber so widerstandslos wird das nicht gewesen sein? In der europäischen Tradition ist es auch so, es hat hunderte Jahre gebraucht, bis deutlich geworden ist, dass es eine Struktur gibt, eine Person hat eine Stimme und die Mehrheit entscheidet unabhängig davon, wer das Geld hat, unabhängig davon, wer die entsprechenden Adelsvoraussetzungen hat. Das sind ja jahrhundertelange Kämpfe in Europa gewesen. Das ist nicht aus den Blättern, nicht aus den Büchern der Französischen Revolution in die politische Wirklichkeit hinübergekommen worden, ohne dass da gekämpft worden ist. Wie hat sich das in Tunesien entwickelt?
Ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant, was Sie sagen haben. Das ist auch sehr kompliziert, aber ich kann vielleicht jetzt auf einen Punkt den Akzent legen. Und zwar dieses. Bourguiba war zum Beispiel, wie ich gesagt habe, sehr liberal und pro-occidental. Aber er war sehr klug. Er wusste, dass er diese traditionellen Strukturen, auch islamische Strukturen und so weiter, nur mit den Leuten der islamischen Elite machen kann. Und er hat sein Erfolg und sein Verdienst ist, dass er diese Elite von Imamen und die Leute, die in den Moscheen waren und sehr stark waren in Tunesien, hat er überzeugt, mit ihm in diese Richtung, diese liberale und occidentale Richtung zu gehen. Und es hat geklappt.
Wenn ich jetzt Abu Dubai sage, ist das ähnlich? Abu Dubai, was jetzt passiert?
Ja, aber ich glaube, in Tunesien, das ist viel stärker. Also wir haben eine nicht so starke traditionelle islamische Kultur und hierarchische Struktur.
Aber in Dubai scheint ja auch so ein Prozess zu laufen, wo starke wirtschaftliche Akzente, dass man sagt, wir machen hier massiv Investitionen, wir profitieren durch das Geld, das wir haben, in ein gewisses Einvernehmen mit den Machtträgern der Gesellschaft führen.
Ja, aber ich glaube, dass Tunesien und vielleicht nicht nur in Tunesien, es gibt auch in Marokko und auch in Algerien in einer anderen Weise, aber ich glaube, dass was wichtig ist für mich auf jeden Fall, dass diese moderne Gesellschaft, das heißt moderne Gesellschaft, nicht nur mit Kapitalismus, das hat nicht nur mit Kapitalismus zu tun. Eine moderne Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die für Demokratie, für eine moderne Kultur, eine liberale Kultur sich
orientiert. Jetzt würde ich aber dann nochmal zurückfragen, Sie haben das jetzt sehr eindrucksvoll beschrieben, Bourguiba hat es geschafft, die Imame und die Traditionsträger zu überzeugen.
Ja.
Wie überzeugt man? Durch Ideen oder durch Geld?
Nein, ich kann Ihnen also klar sagen, Geld hat es nicht gegeben. Und wir müssen nur, ich will so eine Idee auch, die mit der Aktualität zu tun hat, etwas zu tun hat. Man sagt, dass der Islam zum Beispiel sehr gegen Evolution ist und Modernismus ist, und ich glaube nicht, das ist der Fall. Ich glaube, dass der Islam und die Imamen, wenn sie sich in einer Konfiguration finden, wo sie etwas hoffen können von Konzessionen, die sie machen können, dann machen sie mit oder spielen sie mit. Und das war der Fall. Also das war eine Periode, die ein Volk ist unabhängig geworden und alles war möglich. Und warum? Die Leute sind klug, die Imamen sind nicht immer so behinderte Leute, aber sie haben rational gehandelt und sie haben mitgespielt und mitgemacht.
Wir haben im katholischen Bereich eine ziemlich ähnliche Situation, wenn wir jetzt mal von Bischöfen reden, das ist nicht direkt vergleichbar, aber von Bischöfen und dem Papst reden, dann ist es sehr, sehr, sehr augenfällig, dass es Päpste gibt, die ohne eine gewisse Panik vor der Säkularität, ohne Angst versucht haben, das Konzil in dem speziellen Fall zu organisieren, um die Kirche in einen Dialog zu bringen. Und dann gibt es die weiteren Entwicklungen, wo Angst ins Spiel kommt. Diese Angst ist nicht ein Faktor, der leicht absehbar ist und den man gut planen kann, aber man kommt natürlich in Schwierigkeiten. Und unter diesen gedrängten Bedingungen, wenn man sich die Kirchenaustritte ansieht, wenn man sich ansieht, wie also jetzt christliche Werte attackiert werden, dann gibt es diesen Effekt des sich Zurückziehens und der Defensive und der Aggression. Was ist
genau, das ist genau dasselbe. Ja. Ich sage immer, dass Islam ist eine Religion und sie kann nur wie die anderen sein. Sonst, warum soll sie irgendwie eine spezifische Ideologie haben oder eine? Nein, sie sind, und deshalb sage ich, dass man alles tun muss, um als Intellektuelle das zu sagen und zu erklären.
Ne babancım, ne babancım.
Jetzt ist, wenn ich da schon einen Experten dabei habe, nutze ich die Gelegenheit aus. Aus unserer Sicht ist es sehr schwer, die unterschiedlichen nationalen Kulturen in der islamischen Front zu differenzieren. Also wenn Sie Tunesien sagen, schon die Nachbarstaaten Marokko und Algerien haben eine andere Tradition, wenn auch gleiche Faktoren zu betrachten sind, aber Libyen dazu nimmt, wenn man Ägypten nimmt, wenn man Saudi-Arabien nimmt und dann, ich will es ja gar nicht erwähnen, was dann östlich davon kommt, dann ist das ausgesprochen schwierig für einen sozusagen nicht an diese Differenzierungen gedachten, gewohnten Betrachter, spezifisch genug zu reagieren. Also wo muss man spezifisch reagieren und wo muss man global reagieren?
Genau, also das stimmt. Und das Problem ist, dass man sagt, Islam, egal, also arabische Länder, das stimmt überhaupt nicht. Der Islam ist ein Faktor, der nur einen Sinn hat in einer nationalen Kultur. Und das ist natürlich schwierig, Unterscheidungen zu machen, aber man muss so verfahren. Und ich meine, das ist klar, es gibt viele Unterschiede und jedes Land hat seine eigene Reaktion und Geschichte mit dem Islam auch.
Jetzt würde mich aber interessieren,
innerhalb der Islam.
Ich weiß das und in die Richtung geht das auch. Es gibt keinen Papst, es gibt eben diese lokalen Traditionen. Dann gibt es aber diese Idee des Gottesstaates, der Umma. Wie ist das? Und die scheint ja was Universalistisches zu haben. Und das ist ein Universalismus, der auch immer wieder zitiert wird, als etwas sehr religiös Geerdetes sozusagen. Und es wird angeführt als ein Gegenkonzept gegen den Menschenrechtsuniversalismus.
Das ist Ideologie. Das hat überhaupt keine realistische Basis. Das ist nur eine Ideologie, die von vielleicht ab und zu ganz radikalen Flügen im Islam sind. Aber man behauptet, dass die Umma die einzige Basis für eine Einheit zwischen allen Muslime, und das ist nur Ideologie. Und ich muss sagen, dass die nationalen Staaten, Algerien, Marokko, Tunesien und alle, auch Libyen und so, haben sich, konnten nicht als Entitäten erscheinen, wenn sie nicht gegen die Umma gehandelt haben. Und das war Auseinandersetzungen. Und weil Bourguiba und auch viele Imam haben gesagt, ja gut, wir gehören der Umma, islamische Umma, aber wir sind Tunesier. Wir können auch einen Islam, der mit unserer Geschichte in Verhältnis geht. Und so kann ich auch geschichtlich gesehen, kann man behaupten, dass Umma war immer ein Gegensatz, etwas, das man irgendwie demystifiziert, das man
entmystifizieren
muss, um einen Nationalstaat aufzubauen.
Also was wir jetzt in der arabischen Welt haben, ist eine sehr spannungsreiche Mischform zwischen nationalistisch, auch aus dem Westen entlehnten Konzepten, religiösen Einflüssen und globalen Einflüssen. Mhm. Weil, und darin, darin besteht wahrscheinlich auch an bestimmten Stellen die Spannung, wie in Algerien, dass man eine Elite hat, die identifiziert wird mit dem Westen, die aber, und da komme ich auf unser ursprüngliches Thema jetzt nochmal zurück, die an der Stelle, an der wirtschaftliche Erfolge nicht mehr so stark sind, an dieser Stelle konfrontiert wird. Also es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt Krisenphänomene, die herrschende Schicht zu verantworten hat. Und dann gibt es die Gegenreaktion auf Seiten der sozusagen wirtschaftlich nicht so gut gestellten Bevölkerung, und die greift wieder zurück, aber auf antiwestliche oder sagen wir auf kommunitare und antiwestliche Momente. Genau. Und wie kann man damit umgehen?
Genau.
Allah, Allah, desem gelsem, Hakk'ın divanına dursam, ben bir yanı almak olsam, dalında bitsem ne dersin? Hudey, 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 hudey. Sen bir yanı alma olsan, dalında bitme yağı gelsen, ben bir gümüş çoğumen olsam, çeksem indirsem ne dersin? Hudey hudey, 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 hudey hudey. Bir gümüş çoğuman olsan, çekip indirmeye gelsen, Ben bir avuç çavdar olsam, yere saçılsam ne dersin? Hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey, hudey hudey. Sen bir avuç çavdar olsan, yere saçılmaya gelsen. Ben bir güzel keklik olsam, bir de toplasam ne dersin?
Also der ist der Auspunkt, Ausgangspunkt von dieser Reflexion, von meiner Reflexion. Ich glaube, man kann nur hier so handeln. Man muss eine gerechte Ordnung haben, und diese gerechte Ordnung muss das Faktum des Pluralismus in Kauf nehmen. Man muss also alle Bürger, egal was ihre Auffassung des Guten ist, man muss ihnen die Möglichkeit geben, sich explizit ihre Meinungen zu sagen. Es muss Pressefreiheit geben, Gewissensfreiheit geben, und mit solchen zivilen Grundfreiheiten können wir eine öffentliche Meinung bilden.
Und wenn jetzt die Mehrheit der Öffentlichkeit dafür ist, die Pressefreiheit zu beschränken?
Das ist auch das Problem. Aber jetzt muss ich Ihnen klar sagen, etwas, das vielleicht nicht sehr Schönes klingt. Meiner Meinung nach, oder in was ich meine jetzt, ich bin mehr für die zivile Grundfreiheiten. Und ich lege nicht im Moment sehr Wert auf politische und Wort, also als was mit demokratische Wahlen und so.
Ja.
Vielleicht klingt das irgendwie nicht korrekt, Aber man muss jetzt wirklich ganz realistisch sein.
Also wenn man sich ansieht, wie demokratische Wahlen in den USA im Moment ablaufen, es ist eine Karikatur, an dieser Stelle einzuklagen, es muss überall in der Welt dasselbe Verfahren mit Abstimmen von stattfinden und hat immer denselben Sinn. Das ist sehr abstrakt. Es gehört an bestimmten Stellen, es ist sehr hilfreich, es ist sehr richtig, aber es ist nicht immer das Wichtigste.
Ja, wir haben zum Beispiel, ich habe ein kleines Beispiel. Vor einigen Jahren hat man versucht, hat man in Tunesien ein bisschen Pressefreiheit
eingeschränkt?
Erlaubt. Erweitert. Und es gab Wahlen. Und es gab Repräsentanten von vom Islam und so. Und in der Auseinandersetzungen konnte man sehen, wie zum Beispiel einige radikale Leute, die eine bestimmte Konzeption vom Islam haben, nicht gut verteidigt haben, wenn es um die Sklaverei gegangen ist. Sie haben gesagt, dass sie nicht gegen Sklaverei sind. Und wenn die Leute jetzt etwas hören, egal wie sie sind und was sie meinen, sie können sich einige Fragen stellen. Und sie können vielleicht nicht diese Leute folgen. Aber das kann nur geschehen, wenn es eine Pressefreiheit gibt und Meinungsfreiheit gibt.
Das ist ein schöner Schlusssatz für das Thema Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung. Wir hatten ein Gespräch mit Professor Rida Chenoufi aus Tunesien, Universität von Tunis. Ich bedanke mich nochmal besonders auch für die Möglichkeit, in diese Gedanken und Entwicklungen hineinzusehen, die nicht europäisch sind. Und ich habe großen Respekt vor Ihrer Ausdrucksfähigkeit auch. Und ich bin überzeugt, dass der Lohn, den wir dabei haben, Ihnen zuzuhören, viel größer ist, als das hin und wieder ein bisschen schwierigere Artikulieren.
Ja, das stimmt. Vielen Dank. Ich bedanke mich.
Lord.